Und schon sind wir bei der Predigt, für diejenigen, die eigentlich einen Predigtbonbon sich vielleicht einwerfen oder so, weiß ich ja nicht. In Neumünster war das so, da gab es eine Dame, die sich immer einen Predigtbonbon eingeworfen hat. Ja. Ich habe so einen einzigen Satz hier erstmal stehen. Wir neigen dazu, uns unserem Umfeld anzupassen. Neigen dazu, uns unserem Umfeld anzupassen. Woran denke ich? Ich denke an eine damals 7. Klasse, in der ich mal unterrichtet habe. Die sind schon raus aus der Schule. Und in dieser Klasse, da kam ein neues Mädchen dazu. Ganz hübsche Deren. Wusste sie auch, dass sie hübsch war? Sehr selbstbewusst. Die Jungs, hättet ihr mal sehen sollen, wie die versuchten, auf sich aufmerksam zu machen, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Ja, bei den Mädchen oder einer Reihe von Mädchen, da war das anders. Die fingen plötzlich an, nach und nach ihr Äußeres zu verändern. Die schminkten sich in der Art, wie das Mädchen sich schminkte, hatten plötzlich auch die Haare so da hinten irgendwie, wie die, die gehabt hat, übernahmen auch ihren Kleidungsstil. Ich denke, interessant, interessant. Man neigt sich dazu, sich anzupassen. Oder ich denke an unseren Dänemark-Urlaub. Wir waren ja im Dänemark-Urlaub. Ne? Manche fragten, wie es uns ging. Super, Wetter, wollen wir nicht drüber reden. Haus war schön. Dänemark-Urlaub. Was mir da aufgefallen ist, da fahren viel mehr Teslas rum als bei uns. Nicht Tesla, Tesla, diese Elektroautos. Aber vor allem, bei uns sind ja schon relativ viele weiße Teslas zu sehen, aber meine Frau und ich, wir wunderten uns. Da fahren fast nur weiße Teslas rum. Also scheinbar ist das so, einer hat mal angefangen mit dem weißen Tesla und irgendwie kaufen die da alle weiße Teslas. Warum auch immer. Man passt sich an. Auch die Autofarbe passt man an. Oder die Nichtfarbe, die ja im Moment gerade dominiert. Silber, Grau, Weiß, Schwarz, so in der Art. Ne? Aber ob jetzt Kleidungsstil oder Autofarbe, einer fängt damit an, wird quasi zum Trendsetter, andere gucken sich das ab und am Ende, da sieht alles recht ähnlich aus. Wir neigen uns dazu, uns unserem Umfeld anzupassen. Und wenn ihr schon mal im Urlaub gewesen seid, in anderen Ländern, dann werdet ihr zum Beispiel gemerkt haben, dass dort kleine Kinder meist noch spät abends auf sind. Spät abends sind die noch auf. In Deutschland dagegen, da haben wir das so ein bisschen voneinander abgeguckt, dass kleine Kinder um 7 oder 8 im Bett zu sein haben. Klammer auf, hat ja auch seine Vorteile, Klammer zu. Oder ich denke an Schulklassen. Wenn sich da einige Trendsetter so ein respektloses Benehmen gegenüber Lehrern angewöhnen, dann ziehen nach und nach die anderen Schüler mit und die Atmosphäre in der Klasse wird immer unangenehmer. In der Arbeitswelt, da gibt es das auch. Da wechselt eine ihre Stelle, kommt aus einer Firma, in der es gang und gäbe ist, dass alle an einem Strang ziehen, eine für alle, alle für eine. Und jetzt erlebt sie im neuen Betrieb, dass sie immer wieder von ihren unmittelbaren Kollegen hört, na das lass mal sein, das ist nicht unsere Aufgabe, das lass jemand selber machen. Und irgendwann denkt sie genauso und tut nur noch das, was man ihr ausdrücklich sagt. Wir neigen dazu, uns unserem Umfeld anzupassen, Trendsettern, nachzueifern. Aber ich finde das natürlich schade, denn wenn in der Firma jeder nur auf seinen eigenen Bereich guckt, dann ist ja diese Firma irgendwann anderen Wettbewerbern gegenüber, bei denen alle solidarisch zusammenarbeiten, im Nachteil. Oder wenn alle Schüler in einer Klasse sich schlecht benehmen, dann werden sie erleben, dass die Lehrer ungern bei ihnen unterrichten und die Atmosphäre wird noch bedrückender. Das ist dann so ein sich selbst aufschaukelnder Kreislauf. Ich weiß von einer Schulklasse, in der vor Jahren die Schülerinnen und Schüler besonders mit einer bestimmten Lehrerin nicht klarkamen. Es ist nicht die Schule, an der ich unterrichte. Und die Lehrerin, die merkte das natürlich und reagierte vielleicht auch nicht immer gerade so pädagogisch korrekt. Und über Monate hinweg, da heizte sich die Stimmung mehr und mehr auf. Und gelöst hat sich das Problem erst, als die Wortführer in der Klasse bereit waren, der Lehrerin ein Gespräch anzubieten und ein Friedensangebot zu machen. Und danach verbesserte sich das Miteinander zwischen ihr und den Schülern deutlich. Alle gingen wieder wesentlich lieber zur Schule, man freute sich am Leben und sah glückliche Tage. dem Bibeltext, den ich euch jetzt vorlesen möchte, geht es genau um die Frage, wie man ganz allgemein dazu kommt, sich am Leben zu freuen und glückliche Tage zu sehen. Ihr merkt vielleicht, das ist ein Zitat aus dem 34. Psalm, aber es geht heute nicht um den 34. Psalm, sondern es geht um einen anderen Text. Es geht nämlich um den 1. Petrusbrief, 3. Kapitel ab Vers 8. Das ist so ein Brief, den der Apostel Petrus an Christinnen und Christen geschrieben hat in der damaligen Türkei, in der heutigen Türkei, damals hieß das Kleinasien. Das waren alles Leute, die Schwierigkeiten im Glauben hatten. Und wer in der letzten Woche die fortlaufende Bibellese gelesen hat, dann werdet ihr merken, ach ja, das war ja gerade dran am Donnerstag und am Freitag, was er uns da vorliest. Und auch der Monatsspruch, Holger, du hast dazu was geschrieben in Gemeinschaft aktuell, auch der Monatsspruch, der stammt aus diesem Abschnitt. So, lange Vorrede und jetzt lese ich euch das mal vor. 1. Petrus 3, 8 bis 17. Ich fordere euch dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, merkt ihr, jetzt zitiert der Psalm 34. Noch einmal, denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nicht Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Soweit jetzt Zitat Psalm 34. Und dann schreibt Petrus weiter: Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Soweit Petrus. Ich erinnere, das geht ja um die Frage, wie man ganz allgemein dazu kommt, sich am Leben zu freuen und glückliche Tage zu haben. Und zur Beantwortung dieser Frage stellt Petrus so eine In-and-Out-Liste auf. Ja? Was ist in und was ist out? Was sollte man tun, was sollte man lassen? Und das schreibt er. Und out ist laut Petrus, und jetzt verwende ich mal die Begrifflichkeit der Luther-Übersetzung, out ist also laut Petrus betrügen, böses Reden, böses Tun, böses mit bösem Vergelten und Scheltwort mit Scheltwort vergelten. Die Christen, die Petrus damals mit seinen Ratschlägen im Blick hat, die leben, was ihren Glauben angeht, als Exoten in einem religiös völlig anders geprägten Umfeld. Und sie bekommen auch durchaus zu spüren, dass man nicht ohne weiteres bereit ist, ihr Anderssein zu akzeptieren und zu tolerieren. Von Beschimpfungen der Christen, schreibt Petrus, und ganz allgemein von Bösem das ihnen widerfährt. Also wenn mir einer blöd kommt, dann neige ich dazu, ihm auf die gleiche Weise zu antworten. Tue ich nicht immer, aber immer wieder, haben wir in der Bibelstunde drüber geredet. Und ich bin damit der lebende Beweis für die Richtigkeit des Sprichwortes, wie man in den Klaus hineinruft, so schallt es heraus. Und den Christen damals in Kleinasien, denen ging das nicht anders. Immer wieder wurden sie mit Beschimpfungen, mit Schmähungen, Verleumdungen angegriffen und frei nach dem eben zitierten Sprichwort neigen manche dazu, auf dieselbe Weise zu antworten. In giftigem Ton, mit Unterstellungen und Beleidigungen. Das machte die Situation der Christen nicht gerade besser. Ne? Und die Stimmung richtete sich immer stärker gegen sie und das Leben für sie wurde immer schwieriger. Das musst du natürlich auch erstmal einsehen, dass das möglicherweise zum Teil an dir selbst liegen kann, wenn du mit den Leuten nicht klarkommst. Das mussten auch die Christen erstmal lernen. Ach, das kann auch an uns liegen? Die Schüler sind durch die Bank unfreundlich, klagt die Lehrerin. Also würde man als Unbeteiligter mal Mäuschen spielen dürfen, könnte sich die Sache vielleicht ja durchaus auch anders darstellen. Wenn man nämlich mitbekäme, wie die Lehrerin in einem leidigen, beleidigten und manchmal vielleicht sogar beleidigendem Ton zu den Schülern spricht. Ist ja auch möglich, dass man da selber in die Klasse hineinruft und es dann genauso herausschallt. Eigene Nase, muss man immer gucken. Wir neigen dazu, uns unserem Umfeld anzupassen. Und wenn im Umfeld unangemessenes Verhalten an der Tagesordnung ist, dann werden auch wir uns immer wieder und vielleicht auch immer öfter unangemessen benehmen. Allerdings mit der Folge, dass die Sache mit dem sich am Leben freuen und glückliche Tage haben nicht so richtig klappt. Zu Recht schreibt Petrus also: Betrügen, böses Reden, böses Tun, Böses mit Bösem vergelten, Scheltwort mit Scheltwort vergelten, das ist out. In dagegen, in, angeraten, den Christen angeraten für ihr tägliches Leben, ist laut Petrus Folgendes, und das, was er anspricht, ist ganz bestimmt nur eine Auswahl: sich vom Bösen abwenden, sich dem Guten zuwenden, seine Zunge und seine Lippen hüten, sanftmütig sein, Frieden suchen, gottesfürchtig sein, den Mitmenschen segnen. Soweit. Ist auch nicht so einfach, ne? Also sich den Mitmenschen, auch den Missgünstigen unter ihnen, sich den Mitmenschen gegenüber in dieser von Petrus beschriebenen Weise zu verhalten, ist gar nicht so einfach. Aber wenn du das denn tust, dann ist das in so manchem Umfeld, in so mancher Klasse, in so mancher Firma, in mancher Gesellschaft und damit in manchem Staat durchaus etwas Bemerkenswertes, sich plötzlich so zu benehmen. Das würde auffallen, da wo man sich normalerweise schlecht benimmt. Gesetzt den Fall, das tut mal einer. Lebt nicht so, wie das Umfeld lebt, bemüht sich vielmehr darum, eine andere, eine bessere Benehmenskultur zu leben. Und ich muss an das Vorbild denken, das Petrus hatte, und das war ja Jesus, mit dem Petrus einige Jahre zusammengelebt hatte und von dem er ja auch viel gelernt hatte. Jesus hat die Leute durch sein Tun und Reden manchmal auch regelrecht aufgebracht, als er nicht das machte, was man eigentlich von ihm erwartete. Nein, Jesus passte sich dem Mainstream seiner Zeit und der Gesellschaft eben nicht an, sondern er beschritt neue Wege und wurde zum Vorbild für ein besseres Miteinander. Ich denke zum Beispiel, immer gern gewähltes Beispiel, ich denke an die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und die Leute wollen sie steinigen. War damals so. Und Jesus, er stoppt jetzt die geplante Lynchjustiz, indem er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und auf diesen Satz hin vermag ja niemand mehr, das Vorhaben auszuführen. Und alle gehen weg. So baff sind sie. Ebenso wie die Frau, der Jesus dann sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Oder ich denke an Jesu letzte Stunden am Kreuz. Haben wir ja gerade drüber nachgedacht in der Passionszeit. Und die Leute, die rumstehen oder vorbeigehen, die verhöhnen ihn da am Kreuz, den Sterbenden, und rufen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Aber genau das tut Jesus nicht. Und er wettert auch nicht gegen die, die ihn verhöhnen, sondern er leidet, bis er schließlich stirbt. Und genau diese Haltung hat seitdem ungezählte Menschen aller Generationen nachhaltig beeindruckt. Angefangen von dem ersten Augenzeugen damals, der unmittelbar nach dem Tod Jesu sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das war eine ganz besondere Art und Weise, wie er sich da verhielt oder eben nicht verhielt, nicht schlecht verhielt, sondern auch dort am Kreuz noch gut verhielt gegenüber denen, die ihm eigentlich nichts Gutes wollten. Jesus ist immer wieder anders als andere, anders als man es von ihm erwartet, und er fordert die Menschen auf, es ihm gleich zu tun. Anders zu sein, als die Leute es von ihnen erwarten. Nicht nachtragend zu sein und nicht mit der gleichen Münze heimzahlen, sondern überraschend freundlich und friedlich. Und ich zitiere noch einmal Jesus aus der Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 39. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, den biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der dir etwas borgen will. Ganz nebenbei, das ist heute noch ganz in, wenn es um Deeskalation geht, ja, wenn es darum geht, eine Situation, die aggressiv zu werden droht, zu stoppen. Dass man dann zum Beispiel dem Angreifer sagt, du halt, stopp, heute ist Sonntag, du, Sonntag hauen wir uns nicht. Also paradoxe Intervention nennt man das. Der Hintergrund für diese Anweisung Jesu ist nicht, dass er seine Nachfolger etwa dazu auffordern will, alles Böse unwidersprochen hinzunehmen. Es geht ihm vielmehr darum, einen Angreifer durch ein unerwartetes Verhalten des Opfers zu stoppen. Dass der Angreifer innehält und dass er dann womöglich auch fragt, sag mal, was soll das denn jetzt? Rechte Backe, linke Backe, was ist denn das nun für eine Art und Weise? Wieso wendest du dich nicht ab? Wie kommst du dazu? Und so fängt ein Gespräch an und eine Beziehung wird geknüpft und wieder aufgenommen. Und vielleicht war es genau dieser Passus der Bergpredigt, der später Petrus dazu bewog, den Christen in Kleinasien zu schreiben, und ich zitiere noch einmal aus unserem Text, lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das ist der Monatsspruch für diesen Monat April. Bereit sein, Verantwortung übernehmen, darum geht es. Und Verantwortung übernehmen bedeutet, dass man erkennt, ich bin in einer Pflicht. Die Lehrerin ist in der Pflicht, ihren Schülern gegenüber Verantwortung zu übernehmen und so aufzutreten, dass diese gegebenenfalls an ihrem Vorbild lernen können, wie man Konflikte löst und nicht noch anstachelt. Der Angestellte ist in der Pflicht, für seine Firma Verantwortung zu übernehmen, die Augen aufzuhalten und tätig zu werden, wenn es irgendwo eine Verbesserungsmöglichkeit gibt, auch wenn das nicht direkt zu seinem Arbeitsfeld gehört. Und der Christ, die Christin ist aufgefordert, dem gesellschaftlichen Umfeld gegenüber Verantwortung zu übernehmen und erstens ein klares Bekenntnis zu geben, wenn sie dazu aufgefordert wird. Zweitens aber auch genauso zu leben, dass sie dazu aufgefordert wird. Lebe so, dass die anderen aufmerksam werden. In genau dem Kapitel, in dem unser Predigttext steht, da richtet sich Petrus einige Verse vorher an christliche Frauen, die mit nichtgläubigen Männern verheiratet waren. Diejenigen, die die fortlaufende Bibellese lesen, haben das vielleicht erstaunt noch einmal gelesen, was da steht am Anfang des dritten Kapitels. Also, christliche Frauen, die mit nichtgläubigen Männern verheiratet waren und dazu neigten, sich wegen deren Nichtglauben über diese zu überheben. Das war das Problem. Die christlichen Frauen haben sich überhoben über ihre nichtchristlichen Männer. Dir fehlt ja was ganz Wichtiges zum Leben. Ja, das stimmt, aber das so zu sagen, ist nicht gut. Und ihnen schreibt er, ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten, auch ohne Worte, für Christus gewonnen. Wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Etwas später heißt es dann noch, ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Vielleicht werden sie gerade durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Dafür haben wir als Christen gemeinsam die Verantwortung übertragen bekommen, dass auch wir uns daran beteiligt, dass andere für Christus gewonnen werden. Und dieses gute Benehmen, dieses vorbildliche Verhalten, das fängt ja nicht erst an, wenn wir die Kirchentür oder die Gemeinschaftstür hinter uns lassen, sondern das fängt ja schon hier drinnen an. Am Ende des zweiten Jahrhunderts, also einige Jahrzehnte später noch, als Ende des zweiten Jahrhunderts die junge christliche Gemeinde in Karthago wegen angeblich staatsfeindlicher Tendenzen angegriffen wurde, da wurde sie von dem Schriftsteller Tertullian verteidigt, mit dem Hinweis, sie, wie haben sie einander so lieb? Das sagte man sich damals über die Christinnen und Christen in Karthago. Sie, was haben sie einander so lieb? Das war dem Tertullian aufgefallen, wie offen und herzlich es unter den Christen zugeht. Und vielleicht war es genau diese Erfahrung, die ihn dann bewog, um das Jahr 190 herum selbst Christ zu werden. Ganz unerwartet wurde auch dieser Mann Christ. Ich sagte ja am Anfang, und ich komme zum Schluss, es geht um die Frage, wie man dazu kommt, sich am Leben zu freuen und glückliche Tage zu sehen. Und ich denke, ihr seid nicht überrascht, wenn ich jetzt noch einmal zusammenfasse, als Antwort quasi. Stellt euch als Christen der Verantwortung, die ihr bei Gott und den Mitmenschen habt, und tut das Gute. Lebt das Gute. Werdet zu Trendsettern in positiver Hinsicht, indem ihr euch nicht eurem Umfeld anpasst, sondern tragt vielmehr im Miteinander mit Christus dazu bei, dass andere auf ihn aufmerksam und auch sie selig werden. Das wollen wir doch, dass wir nicht alleine vor dem Thron Gottes stehen, sondern die anderen hier in der Straße und bei uns in der Straße und im Haus und in der Familie auch mit uns zusammen Gott loben. Segnet sie, denn auch ihr seid gesegnet. Man kann das noch kürzer zusammenfassen, das Ganze. Übernehmt als von Gott gesegnete Verantwortung vor den Menschen und ihr werdet das Leben lieben und gute Tage sehen. Das wünsche ich uns allen. Amen.